Hessischen Rundfunks. Bei uns geht's jetzt weiter mit dem Programm auf Deutsch.
Herzlich willkommen bei Radio Prag, den Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Ich begrüße Sie zu Heiligabend mit einer Sondersendung. Am Mikrofon begleitet Sie durch die nächste knappe, aber volle halbe Stunde Till Janzer. Unser heutiges Programm steht natürlich komplett im Zeichen der tschechischen Weihnacht. Zum Beispiel auch aus historischer Sicht. Denn während der kommunistischen Zeit wurden einige sehr skurrile Arten der Feier begangen. Unter anderem davon erzählt Ihnen heute Jitka Mládková. Zudem hören Sie heute eine neue Ausgabe unseres Tschechisch-Sprachkurses. Doch beginnen wollen wir mit dem Weihnachtskarpfen. Er ist im östlichen Mitteleuropa das traditionelle Gericht an Heiligabend. Eine christliche Tradition aus einer Zeit, in der der Advent noch als Fastenzeit galt, die ihren Höhepunkt gerade an Heiligabend erlebte. Für die Tschechen ist noch heute Weihnachten ohne Karpfen wie Ostern ohne Eier schlicht unvorstellbar. Aber wo kommen eigentlich die ganzen Karpfen her, die Heiligabend auf ihren und auf den Tischen vieler anderer Mitteleuropäer landen? Die meisten kommen aus Třeboň im Südböhmen, wo sie schon im Oktober und November nach alter Weise abgefischt werden. Dann bleibt dem Karpfen nur noch eine Galgenfrist. Christian Rühmkorff hat den Weg des böhmischen Karpfens verfolgt, vom Teich bis fast auf die Tafel.
Ich zeichne das mal in den Schlamm. Hier an der Stirnseite das Netz und die Boote mit den Fischern. Das Fußvolk, die Pieschazi, die dort in Gummihosen bis zur Brust im Wasser stehen, die ziehen von links. Die anderen am Ufer, das sind die Haini, und die ziehen von rechts, damit sich das Netz richtig auslegt. Aber vorher müssen sich die Männer mit dem Netz verbinden. Das werden Sie hören, wenn die Befehle gerufen werden. Erklärt Petr Sedláček fachmännisch, während er mit seinen kniehohen Gummistiefeln Linien in den Schlamm des Fischteiches Dvořiště zieht. Immer wieder weist er dabei raus in den Nebel, wo sich ein paar Silhouetten im dichten Weiß auflösen. Sedláček ist technischer Leiter für Wasserwirtschaft im südböhmischen Třeboň, Wittingau. Und an diesem Morgen wird bei Frost der fast 400 Hektar große Teich abgefischt. Nachdem in den Tagen zuvor der Wasserspiegel um 2-3 Meter abgesenkt wurde, haben sich zigtausende Karpfen rund 50 Meter vor dem Damm gesammelt, da wo die letzte tiefe Stelle ist. Von dort sollen sie nun mit einem riesigen Netz ans Ufer gezogen werden. Das Netz ist für ganze 100 Tonnen Fisch ausgelegt. Und jetzt ziehen es die Haini mitsamt den Booten Richtung Ufer und engen so den Raum für den Fisch ein. Am Ufer stehen 5-6 weitere Männer, schlagen mit ellenlangen Holzstangen in ruhigem Rhythmus auf das Wasser ein und treiben so den fliehenden Fisch zurück in die Falle. Langsam kommt Hektik auf. Petr Sedláček erklärt in immer schnelleren Worten, fast wie ein Sportkommentator. Gummistiefel knirschen im Schlamm und 10 starke Männer stemmen sich wie beim Tauziehen mit aller Kraft gegen 50 Tonnen Karpfen. Boote und Netz nähern sich allmählich dem Ufer. Gut eine halbe Stunde später bilden die Boote am Ufer einen Halbkreis. In ihrer Mitte peitscht ein glitschiges Gewirr aus Flossen das Wasser auf. Ryba vaří, der Fisch kocht, wie es in der alten Fischersprache heißt. Die nächsten Stunden haben die Fischer am Ufer alle Hände voll zu tun. Mit Keschern fahren sie zügig in das Gewimmel von Flossen und weit aufgerissenen Mäulern und holen zuerst den empfindlichen, teuren Zander heraus. In Windeseile wird er mit Kisten in die Wassertanks auf dem bereitstehenden LKW verladen. Derweil sitzt in dem kleinen alten Häuschen auf dem Damm Václav Ramesch, umgeben von vergilbten Fotografien an den Wänden, auf denen die Fischzüge längst vergangener Zeiten verewigt sind. Václav Ramesch ist Leiter des Trzeboner Bezirksarchivs und selbst passionierter Fischer. Früher war es Tradition, dass auf den Stufen, die zum Teich hinunterführen, rund 50 Frauen standen. Lakenfrauen nannte man die, weil jede von ihnen ein Laken in Händen hielt. Darin wurden die Fische vorsichtig von einer zur anderen nach oben weitergereicht. Oben auf dem Damm kamen die Fische dann in riesige Wasserbottiche und wurden mit Pferd und Wagen abtransportiert. Diese Lakenfrauen standen dort bei Wind und Wetter. Arme Frauen aus der Umgebung waren das. Und ab und zu verschwand auch mal ein Fisch ganz schnell unter einem Rock. Trebonsko nennen die Tschechen die wunderschöne Wittingauer Teichlandschaft. Sie umfasst auf 700 Quadratkilometern an die 500 Teiche. Eine uralte Kulturlandschaft. Schon im 12. und 13. Jahrhundert legten Mönche einige Teiche in der morastigen Gegend an. Seine erste Blütezeit erlebte das Fischereiwesen unter Karl IV. Aber erst die Herren von Rosenberg perfektionierten es technisch und machten bis ins 16. Jahrhundert ein großes Geschäft daraus, erzählt Historiker Ramesch. Dokumente im Bezirksarchiv bezeugen, dass diese Karpfen sogar an den päpstlichen Hof geliefert wurden, weil sie besonders groß und schmackhaft waren. Und wir sehen hier heute, was das für Kavenzmänner sind.
Jak my říkáme, macek pořádný.
Und das wird natürlich auch gefeiert. Nur 100 Meter weiter auf dem Damm spielt die Kapelle Schwagrowanka auf. An vielen kleinen Ständen kann man hier alles probieren, was aus Karpfen, Wels und Zander zu zaubern ist. Zanderfilet, Karpfengrieben, Welswürfel, Fischsuppe und Karpfengulasch bietet diese Frau an ihrem Stand an. Dazu mundet natürlich am besten ein böhmisches Bier, das es gleich am Stand nebenan gibt. Während es sich Einheimische und sogar aus Prag angereiste Besucher schmecken lassen, haben die Fischer am Ufer noch keine Zeit, ans Essen zu denken. Der Zander ist inzwischen verladen, jetzt geht es dem Karpfen an den Kragen. Da braucht es dann Technik. Ein riesiger Kescher an einem Elektroschwenkarm taucht zwischen die Fische, zieht an die 50 triefende Karpfen auf einmal heraus und lässt sie auf den Sortiertisch prasseln. Die kräftigsten Kerle von 3 Kilo und mehr gleiten direkt auf die Waage und von dort in die Wassertanks auf den LKWs. Die anderen zappeln über eine lange horizontale Rutsche, wo schnelle Fischerhände sie ergreifen und je nach Größe und Art gekonnt in Bottiche werfen. Auf die Karpfen wartet nun die Zwischenlagerung in Fischbecken, erklärt der technische Leiter Petr Sedláček und berichtet. Vor 2 Jahren war hier der Premier zu Besuch. Das war damals noch Herr Fischer, ein sehr distinguierter Mensch. Wir haben ihm das Abfischen gezeigt und er war begeistert. Aber bei uns ist die Politik ja so ein Chaos, immer wieder neue Gesichter. Die Fischerei hingegen hat lange Tradition, Fischteiche wird es wohl immer geben. Aber wie gelangt eigentlich in Tschechien der Fisch vom Teich auf den Tisch? Oh. das Prager Einkaufsviertel Anjel. Kurz vor Weihnachten stehen sie überall in Tschechien auf Bürgersteigen und Plätzen, die Bassins und die Schlachtbänke. Hier bei Anjel hantiert David in weißer, blutbespritzter Schürze mit Messern hinter einem blutigen Tapeziertisch. Blut auch auf dem Kopfsteinpflaster. Einen Rettungssanitäter in seiner roten Jacke lässt das kalt. Zwei große Karpfen gleiten gerade von der Schlachtbank in seine Plastiktüte, mit der er wieder im Krankenwagen verschwindet. Karpfenschlachter David hat allein an diesem Tag über 200 Fische ins Jenseits befördert. Immer wieder muss er dafür mit bloßen Händen in das eiskalte Wasser greifen. Halb so schlimm, meint er. Das Fischfett an den Händen schütze vor der Kälte. Jetzt zieht er ein 4 Kilo Prachtexemplar aus dem Wasser. Die Kundin mittleren Alters hält gebührend Abstand und kneift die Augen zusammen. Sie habe ein bisschen Angst davor, aber trotzdem esse sie ihn gern. Es sei eben ein Weihnachtsbrauch. Der Karpfen liegt unter Davids festem Griff auf der Schlachtbank und zappelt in böser Vorahnung. Der Knüppel kracht auf die Karpfenstirn. Dann geht alles ruckzuck. Mit Mühe trennt er den Kopf ab, kratzt die Schuppen herunter und nimmt den noch immer zuckenden Fisch sofort aus. Ein grausames Schauspiel für die einen, eine Weihnachtstradition für die anderen. Mit großen Augen steht die fünfjährige Anitschka vor dem Wasserbecken, streichelt die schuppigen Rücken und zupft ihrem Vater am Ärmel. Gleich springt er, ruft sie, und freut sich wohl schon auf den eigenen Karpfen. Wir kaufen den Karpfen immer zwei Tage vor Heiligabend, stecken ihn in unsere Badewanne und können zwei Tage nicht duschen. Dann kriegt er eins auf die Nuss, das muss ich machen, leider, das ist eben Sache des Familienvaters. Danach wird der Karpfen ausgenommen, filettiert, paniert und gebraten. Und dann essen wir ihn auf.
Soweit der Beitrag von Christian Rühmkorff. Das typische tschechische Heiligabendgericht haben wir bereits. Doch wie sieht es mit den weiteren Zutaten für die traditionellen Weihnachten aus, zum Beispiel einem Christbaum? Markéta Kachlíková und Martina Schneibergová führen sie durch den Nadelwald.
Der Heiligabend steht vor der Tür und es ist daher höchste Zeit, den Weihnachtsbaum zu schmücken.
Ozdobit vánoční stromeček.
Wir wollen dies auch im heutigen Sprachkurs tun. In manchen Familien ist der Weihnachtsbaum ziemlich groß, doch trotzdem wird dafür überwiegend die Verkleinerungsbezeichnung genutzt. Bäumchen.
Stromeček.
Dies gilt auch für die nähere Spezifizierung, um welche Art von Baum es sich handelt. Natürlich ist es ein Nadelbaum.
Jehličnatý strom.
Und zwar ein Fichtchen.
Smrček.
Ein Kieferchen.
Borovička.
Oder aber ein Tännchen.
Jedlička.
Will man einen traditionellen Tannenbaum haben, schmückt man ihn mit Weihnachtsschmuck.
Vánoční ozdoby.
Aus Stroh.
Sláma.
Oder aus Papier.
Papír.
Mit Obst.
Ovoce.
Vor allem mit Äpfeln.
Jablka.
Und mit Nüssen.
Ořechy.
Auch handverzierte Lebkuchen
Berničky
können auf den Weihnachtsbaum gehängt werden. Lang und reich ist hierzulande die Tradition des Glasweihnachtsschmucks. Dabei handelt es sich vor allem um verschiedene, aus Glas geblasene Kugeln.
Kohle.
Als Kugeln werden sie im böhmischen Teil Tschechiens bezeichnet. In Mähren ist üblich die Bezeichnung Fiolen.
Baňky.
Aus Glas können aber auch Glocken,
Zvonečky,
Figuren,
Figurky
und andere Formen geblasen werden. Auf einen Weihnachtsbaum gehören des Weiteren auch Bonbons,
Bonbony
und Schokoladenfiguren,
Čokoládové figurky.
Für die Beleuchtung sorgen entweder Kerzen,
Svíčky
oder elektrische Lichterketten,
Světelné řetězy.
Bei der tschechischen Bezeichnung für Wunderkerzen
Peskavky
wird nicht der verwundernde Effekt unterstrichen, sondern die Tatsache, dass sie sprühen.
Peskat.
Eine Sonderstellung nimmt beim Schmücken die Baumspitze ein. Dorthin gehört entweder ein Stern
Hviezda
oder eine Glasspitze auf Tschechisch
Spitschka
oder
Spitze
Und damit ist der Weihnachtsbaum schon spitze und der Heiligabend kann kommen. Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Soweit die Weihnachtsausgabe unseres Sprachkurses, die auch diesmal wieder Markéta Kachlíková vorbereitet hat. Der Christbaum mit strahlenden Kerzen, der Karpfen, die Weihnachtskrippen, die Bescherung zu Heiligabend oder hausgemachtes Weihnachtsgebäck. Dieses und vieles mehr sind heutzutage die Symbole, die in unseren Breiten für Weihnachten stehen. Im Prinzip ein Fest in Hülle und Fülle in einer friedlichen Atmosphäre. Und vor allem im engen Kreis der Familie. Für viele Tschechen kommen noch die vergangenen 22 Jahre hinzu, das Leben in Freiheit als bedeutender Faktor. Dass aber die Zeichen der Weihnachtszeit in der Vergangenheit oft anders standen, davon erzählt ein vor Jahresfrist erschienenes Buch mit dem Titel »Tschechische Weihnachten 1918 bis 1989, seit der Gründung der Republik bis zur Samtenen Revolution«. Kurz vor Weihnachten haben die tschechischen Zentren in München, Düsseldorf und Berlin Präsentationen dieses Buchs in Deutschland veranstaltet. Geschrieben wurde das Werk vom Historiker-Ehepaar Petr Koura und Pavlína Kourová. Jitka Mládková hat mit der männlichen Hälfte des Autorenduos gesprochen. Sie hören ein Sonderkapitel aus der tschechischen Geschichte.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte. Siebzig Jahre, das ist in der Geschichte keine besonders lange Zeit. Dennoch lassen sich in den Jahrzehnten zwischen 1918 und 1989 sehr unterschiedliche Weihnachtsbilder finden, wenn man das Fest der Feste vor dem Hintergrund der Ereignisse fokussiert. Darum haben sich nämlich Pavlína Kourová und Petr Koura beim Schreiben ihres Buches bemüht. Übrigens dem ersten dieser Art hierzulande. Auf rund 370 Seiten haben sie das tschechische Weihnachtsfest unter verschiedenen Aspekten aufgegriffen. Dabei haben sie sich sowohl auf Erinnerungen von Zeitzeugen gestützt, als auch auf Dokumente, die sie in den Archiven gefunden haben. Beide Autoren sind davon überzeugt, dass sich die Geschichte ihres Landes im 20. Jahrhundert auch dadurch dokumentieren lässt, wie Weihnachten gefeiert wurde. Der Grund, warum ihre tschechische Weihnachtsgeschichte ausgerechnet im Jahr 1918 beginnen sollte, lag für Pavlína Kourová und Petr Koura auf der Hand. Die damalige Presse sei buchstäblich vor Euphorie geplatzt. Es ging um das bevorstehende erste Weihnachtsfest im neu gegründeten Staat. Petr Koura.
Da kann man sich nicht wundern, dass im Zusammenhang mit den Festen zur Christi Geburt auch nationale Attribute zur Erscheinung kommen. Zum Beispiel kurz vor Weihnachten am 20. Dezember war in Prag Premiere eines tschechischen Films Československý Ježíšek, das tschechoslowakische Jesukind. Das war Geschichte eines Legionärs. Und die Zeitungen schrieben sehr euphorisch, zum Beispiel Zeitung Národní politika, die Nationalpolitik, welche damals zu bekanntesten tschechischen Tageszeitungen gehörte, schrieb am 25. Dezember. Der Tag kam wieder und gerade rechtzeitig, damit wir wieder einmal unsere herrliche Weihnachten von Freiheit und Frieden feiern können. Es kann nie passieren, dass das tschechoslowakische Volk von dem direkten und berühmten Wege abgeleitet wird, auf den es das gütige Schicksal so glücklich an der Schwelle zu Weihnachten gestellt hat. Die ersten siegreichen und freien tschechoslowakischen Weihnachten.
Mehr Euphorie über die Zukunft des Landes kann man sich heute nur schwer vorstellen. Bekanntermaßen war die Entwicklung des tschechoslowakischen Staates in den kommenden Jahrzehnten aber nicht gerade idyllisch. Die Bevölkerung musste mit dem jungen Staat vielmehr durch dick und dünn gehen. In der Zwischenkriegs-Tschechoslowakei wurden nach wie vor besonders christliche Weihnachtstraditionen gepflegt. Einige Elemente kamen aber neu hinzu, wie Peter Kora schildert.
Die bedeutendste Tradition, welche in der Ersten Republik gegründet war, war die sogenannte Republikbaum-Tradition. Bei der Geburt dieser Tradition stand der grüne Schriftsteller und Journalist Rudolf Tesnohlídek, der heute vor allem als Schöpfer der Märchengestalt von Liška Bystrouška, das schlaue Füchslein, bekannt ist, die wir von der Leo Janáček Oper kennen. Tesnohlídek fand kurz vor Weihnachten 1919 mit seinen Freunden in einem tiefen Wald nicht weit von Brünn ein ausgesetztes Baby. Hätten sie das Kind nicht gefunden, wäre es erfroren. Und die Polizei hat die Kindesmutter dann ermittelt. Sie setzte das Kind aus sozialer Not nämlich aus. Tesnohlídek schrieb darüber dann ein rührendes Weihnachtsfeuilleton und damit sich ähnliches Leid nicht wiederholt, organisierte er im Jahre 1924 eine Weihnachtssammlung für arme Kinder am Stadtplatz von Brünn.
Seine Inspiration hatte Tesnohlídek aus Dänemark. Doch nicht nur diese Geschichte allein deutet an, dass das Leben in der damaligen Tschechoslowakei auch seine Schattenseiten hatte. Auch weitere Informationen sowie Zitate aus Dokumenten der Zeit, die Kora und Korova zusammengetragen haben, sprechen eine klare Sprache. Die Wirtschaftslage des Landes war auch von Engpässen in der Versorgung der Bevölkerung gekennzeichnet. Und das besonders in den Jahren ab der Weltwirtschaftskrise von 1929. Kein Wunder also, dass der Weihnachtsbaum der Republik, der wohltätigen Zwecken diente, sich schnell im ganzen Land verbreitete.
In den folgenden Jahren standen die Republikbäume bereits in vielen Städten der Tschechoslowakei. Eine Spende für diese Sammlung wurde als Akt des Patriotismus deklariert. In den Sparbüchsen hat man Geld für Weihnachtsgeschenke für arme oder verlassene Kinder gesammelt. Als Vorsitzende des Tschechoslowakischen Roten Kreuzes hat diese Aktion auch Alice Masaryková, die Tochter von Tomáš Garrigue Masaryk, der erste tschechoslowakische Präsident, unterstützt.
Und nicht nur sie. Ihrem Beispiel folgte später auch Hanna Benešová, die Gattin von Masaryks Nachfolger Edvard Beneš und selbst die Frau des ersten tschechoslowakischen Arbeiterpräsidenten Marta Gottwaldová ließ sich nach 1948 vom Vorbild der beiden Damen inspirieren. Allerdings war dies nur von kurzer Dauer, denn offiziell gab es in dem sozialistischen Staat keine Armut. Und so wurde die in den 1920er Jahren begründete Tradition des Weihnachtsbaumes der Republik in der tschechoslowakischen Geschichte dreimal für längere Zeit unterbrochen.
Erstmals im Jahre 1939 durch die Nazis, weil sie zu sehr mit der Masaryk-Republik verbunden war. Und aus gleichem Grunde geschah es im Jahre 1952 durch die Kommunisten. Die Republik-Weihnachtsbäume erschienen dann auf den tschechischen Plätzen noch im Jahre 1968.
Doch ein Jahr später waren sie auch schon wieder verboten. Bis auf die erwähnten Ausnahmen dauerte dieses Verbot der Kommunisten, die 1948 ans Ruder kamen, fast 40 Jahre. Aber auch das Christkind passte ihnen überhaupt nicht ins Konzept.
Das kommunistische Regime versuchte nicht nur die alten Weihnachtstraditionen aufzulösen, sondern auch neue zu schaffen. Zu diesen gehörte das Durchsetzen der russischen Märchenfigur Deda Mráz, Väterchen Frost. Seine Ankunft in der Tschechoslowakei wurde vom Verband der tschechoslowakisch-sowjetischen Freundschaft im Jahre 1951 zentral organisiert.
Bereits ein Jahr zuvor, Ende November 1950 also, gab es zunächst eine Durchsage aus den Lautsprechern in der nordböhmischen Stadt Jitschin zu hören.
Achtung, Achtung, eine Sondersendung für Kinder. Vom Kap Tscheljuskin haben wir gerade die Meldung erhalten, dass Väterchen Frost eine russische Troika bestiegen hat, um schon am 2. Dezember den großen Kinderkarneval in unserer Turnhalle zu besuchen.
Die Idee, in den Köpfen der Kinder anstelle des Christkinds, aber auch des heiligen Nikolaus, Väterchen Frost zu verankern, stammte von Anna Jeraskova, der Geschäftsführerin des Verbandes für die tschechoslowakisch-sowjetische Freundschaft im nordböhmischen Jitschin. Die Geschichte von der russischen Märchengestalt, die eine mühselige Reise vom nördlichsten Punkt Sibiriens in Richtung Tschechoslowakei antritt, passte den tschechoslowakischen Machthabern aber auch gut für die landesweite Propaganda. Sie wurde sogar zum Tagesordnungspunkt bei den Sitzungen des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei und war bis ins Detail durchdacht.
Die Fahrt des Väterchen Frotz aus der Tschuktschenhalbinsel wurde in den Schulklassen auf einer speziellen Landkarte beobachtet und einzelne Stationen von Väterchen Frotz wurden zu politischen Vorträgen genutzt. Wenn Väterchen Frotz durch Stalins Geburtsort Gori in Georgien fuhr, sollten die tschechoslowakischen Kinder über Stalin belehrt werden. Die Reportagen von der Reise wurden in den Kinderzeitschriften abgedruckt und auch im Rundfunk gesendet. Die Kampagne hatte einen klaren Anti-Jesu-Kind-Aspekt, wie es aus dem Tagebuch eines sechsjährigen Knaben ersichtlich ist. Dieser Knabe schrieb, dass er liebt Väterchen Frotz, weil er von ihm die Geschenke kostenlos bekommt.
Ganz anders, die Geschenke vom Christkind, diese müssten die Eltern bezahlen. Ein Höhepunkt der Absurdität war bestimmt die inzwischen legendäre Rundfunkansprache von Ministerpräsident Antonín Sabotodský. In der Rede versuchte der tschechoslowakische Regierungschef vor Weihnachten 1952 den Kindern die angebliche Umwandlung des Christkinds zum Väterchen Frost nahezubringen.
Malý Ježíšek, ležící ve chlévě, na slámě, vedle volka a oslíka.
Es hat sich viel geändert. Auch das Jesukind wuchs auf, alterte, der Bart wuchs ihm und so wurde aus ihm Väterchen Frost. Er ist nicht mehr nackt. Er ist schön gekleidet mit Fellmütze und Pelzmantel. Väterchen Frost kommt zu uns aus dem Osten und auf der Fahrt strahlen ihm auch die Sterne. Nicht nur ein Stern aus Bethlehem. Ganze Reihe von roten Sternen auf unseren Bergwerken, Hüten, Fabriken und Bauten.
Väterchen Frost ist es aber letztlich nicht gelungen, das Christkind zu verdrängen. Auch die Versuche, Weihnachten nicht zum traditionellen Termin zu feiern, sondern das Fest nach dem sowjetischen Vorbild auf den Neujahrstag zu legen, sind nicht geglückt. Im Buch Tschechisches Weihnachten 1918 bis 1989 befassen sich die Autoren Pavlina Kórová und Peter Kóra auch damit, wie es in der Weihnachtszeit im von der deutschen Besatzungsmacht errichteten Protektorat Böhmen und Mähren während des Zweiten Weltkrieges ausgesehen hat. Ihr Augenmerk haben sie insbesondere auf das Schicksal derer gerichtet, die Weihnachten in den KZs und später in kommunistischen Gefängnissen und Arbeitslagern verbringen mussten. Für diese Kapitel aus der tschechischen Geschichte wollen wir aber eine andere Sendung reservieren, die sie sicherlich verdienen.
Dies war ein Beitrag von Jitka Mládková und mir bleibt nur noch, Ihnen im Namen der Redaktion ein frohes und ruhiges Weihnachtsfest zu wünschen. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon verabschiedet sich Till Janzer. Auf Wiederhören und naslyšenou.
Posloucháte vysílání.